Wir begrüßen Herrn Schaude ganz herzlich bei uns. Herr Schaude ist ja kein Unbekannter, er war zu Bibelstunden schon hier und einmal hatten wir ihn auch am Mutterhaustag als Referenten. Herr Schaude ist schon seit Jahren jetzt Vorsitzender des Altpietistischen Gemeinschaftsverbandes. Davor gründete und leitete er die Freie Evangelische Schule in Reutlingen. Seit vielen Jahren ist er Mitglied der Landessynode. Wie viele Legislaturperioden schon? Die vierte. Das sind viermal sechs Jahre, also 24. Ja, also das ist eine enorme Standfestigkeit und Dauerhaftigkeit und natürlich viel Erfahrung jetzt auch in einem kirchlichen Leitungsamt und besonders auch als Vorsitzender des Ausschusses für Jugend und Bildung. Und nun sind wir gespannt, worauf es ankommt im Beziehungsgefüge in unserem Dienst und freuen uns auf Ihr Referat.
Ja, ein herzliches Grüß Gott auch von mir an diesem Nachmittag. Es ist ja schon eine Leistung, bei dem schönen Wetter da reinzusitzen und den Ausführungen jetzt zu folgen. Aber das Thema ist tatsächlich sehr wichtig. Es hört sich sehr brav an, das Beziehungsgefüge in unserem Dienst. Nicht sehr revolutionär, das Thema reißt einem nicht vom Stuhl. Aber dahinter steckt der Herzton unserer Arbeit. Beziehungen. Ich möchte versuchen, heute Nachmittag ein klein wenig einfach aus Erfahrungen und Erlebnissen mehr fast plaudernd etwas weiterzugeben. Ich möchte einige grundsätzliche Vorbemerkungen machen zu dem Stichwort Beziehungen. Und nachher das Beziehungsgefüge in unserem Dienst konkret in fünf Schritten entfalten. Zunächst ein paar Vorbemerkungen. Ich denke, wir können es nicht oft genug sagen, dass der Reichtum des Lebens, Fülle des Lebens, nie in Materiellen liegt, sondern in Beziehungen. Das müssen wir deshalb sagen, weil heute natürlich unter uns, nicht nur in der Wohlstandsgesellschaft, sondern eben durch die ganze öffentliche Meinung und Werbung, der Mensch immer wieder neu vor die Tatsache gestellt wird, wenn du das hast, dann hast du was, dann bist du was. Man versucht heute den Menschen die immer stärker werdende innere Leere im Grunde zu nehmen, indem man ihm sagt, wenn du das und das und das hast, dann mehr Geld, mehr Freizeit, mehr Urlaub. Und all diese Dinge tragen ja nicht. Im Gegenteil, ich habe je länger, desto mehr den Eindruck, dass es ja ein ganz verhängnisvoller Kreislauf ist. Wenn einer Lebenssehnsucht hat, Durst nach Leben, und versucht, diesen Lebensdurst zu stillen in äußeren Dingen, dann merkt er, wenn er es hat, dass er es nicht hat. Sondern dass er eine Enttäuschung erlebt und dann muss er natürlich wieder nach Leben trachten. Aber natürlich gesteigert, denn das hat er ja jetzt schon probiert, wenn ich so einmal sagen will, diese Dosis an Gütern. Und dann sucht man noch mehr und das noch mehr ist nachher auch keine Erfüllung. Und dann versucht man es noch gesteigerter und wieder klappt es nicht. Und dann kommt der Mensch in eine ungeheure Unruhe hinein, geradezu in eine Sucht, die Lebenssehnsucht zu erfüllen. Man kann das am besten deutlich machen im Bereich der Drogen, dass das ein Gefälle in sich hat zu immer härteren Drogen, weil es sich ja abnützt. Aber es ist in allen anderen Bereichen ja auch so. Da sage ich Ihnen nichts Neues, ich will das aber doch deutlich einfach am Anfang artikulieren, weil wir alle irgendwo auch betroffen sind von dem Geist der Zeit Und weil dieses Denken, als ob man auch nur annähernd Erfüllung bekommen könnte im Leben, immer wieder sich auf materielle Güter bezieht. Die Bibel zeigt ja auf, dass Reichtum des Lebens und Lebensfülle auf einer ganz anderen Ebene liegt, nämlich in den Beziehungen, in heilen Beziehungen. Und nun möchte ich ganz schlicht das eigentlich kurz zusammenfassen, was Ihnen ja schon lange bekannt ist und was doch an dieser Stelle gesagt werden muss, weil es nachher die Auswirkungen beleuchtet. Die Bibel macht ja deutlich, dass Gott uns wesensmäßig in eine doppelte Beziehung hineingestellt hat. Der erste Satz der Bibel über den Menschen ist hier so grundlegend, 1. Mose 1, 27. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Ich habe lange über den Satz weggelesen, weil er ja so selbstverständlich ist. Den kennt man von Kind auf und weiß, so ist es. Da steht drin, dass Gott uns geschaffen hat. Fertig, Punkt, aus. Wie ich so langsam entdeckt habe, ist wohl einer der wichtigsten Sätze der Bibel. Gleichsam komprimiert zeigt er uns, worauf es eigentlich ankommt. Es steckt in diesem Satz fast das gesamte Lebensgeheimnis. Oder? Es steckt das Lebensgeheimnis drin. Dieser Satz macht also schlichtweg deutlich, dass Gott uns in eine doppelte Beziehung hineingeschaffen hat. Ich nenne sie mal die Beziehung A und die Beziehung B. Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Da wird deutlich, dass das zwei unterschiedliche Beziehungsebenen sind. Die Beziehung A ist die Gottesbeziehung und die andere die Beziehung zum Mitmenschen. Zu seinem Bilde heißt ja sein Gegenüber, zu seinem Gegenüber geschaffen, so sind wir wesensmäßig von Gott gewollt. Das ist unser Lebenselement. Und dass das schuf Gott zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn zweimal drankommt, bedeutet für mich, dass das grundlegend ist, sozusagen die Grundachse, die Gottesbeziehung, die Beziehung A. Die wird zweimal erwähnt. Alles, was in der Bibel wiederholt wird, hat ja ein besonderes Gewicht. Heißt eigentlich, Achtung, aufpassen, da müsst ihr ganz genau hinhören. So wie Jesus manchmal sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Die Gottesbeziehung ist also das eine, in dem wir Menschen hineingeschaffen sind. Und die zweite ist die Beziehung zum Mitmenschen. Er schuf sie als Mann und Frau. Da ist nicht nur die Ehe gemeint, im engsten Sinn ja, in einer besonderen Ausprägung, aber das ist zunächst überhaupt das Du, das Gegenüber, der Mitmensch. So wie es dann im nächsten Kapitel heißt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe schaffen. Das ist zunächst auch noch nicht eng nur auf die Ehe zu verstehen, sondern überhaupt auf den Bruder und die Schwester als das Du, als das Gegenüber. Das ist Ihnen alles bekannt. Trotzdem, es ist wichtig, dass wir das am Anfang festhalten, und zwar jetzt so komprimiert. Gelingendes Leben, heiles Leben, erfülltes Leben, Leben, was eigentlich dieses Wort verdient, gibt es nur, wenn diese beiden Beziehungsebenen heil sind. Alles andere ist dann nicht Leben in dem Sinn, wie es Bibel meint und wie es Gott ursprünglich wollte. Alles andere ist nur Vegetieren. Wenn wir nachher über den Dienst sprechen, dann ist es klar, es wird uns darum gehen, dass wir Leben weitergeben und Menschen zum Leben helfen, dass sie wirklich Lebensqualität und Lebensfülle haben. Dann müssen wir natürlich wissen, wo gibt's das und was ist das Eigentliche, was sie brauchen. Und im Beziehungsgefüge des Dienstes kann nur der Leben weitergeben, der selber Leben hat, der also in diesem Beziehungsgefüge selber weiß, was Leben ist, und an der Quelle sitzt, damit er es weitergeben kann. Die Bibel macht ja deutlich, dass das unser Lebenselement ist. Das können Sie schon kleinen Kindern eigentlich ganz einfach an dem Beispiel des Fisches im Wasser deutlich machen, etwa, dass der Fisch ein Lebenselement hat, und wenn er dieses Lebenselement verlässt, dass er dann eingeht. Schlichtweg eingeht. Auch wenn vieles andere schön ist, zum Beispiel heute, so in der Sonne, denke immer wieder, man könnte doch dem Fisch sagen, du armer Schlucker, bist an das Wasser gebunden, der Sonnenschein, ei, wie ist der schön. Und wenn die Vögel zwitschern, das musst du doch mal mitkriegen. Und dann holt man ihn aus dem Wasser heraus und dann kriegt er den Sonnenschein mit. Und die zwitschernden Vögel auch. Und im Sommer noch die Blumen. Dann legt man ihn ins Gras. Und dann zappelt er und man sagt, ei, wie der sich freut. Schaut mal an. Aber dieses Zappeln ist das Zappeln zum Tode. Man kann es an diesem kleinen Beispiel den Kindern deutlich machen, was es heißt, wenn ich das Lebenselement verliere. Dann kann es sein, dass ich zunächst fasziniert bin, aber mir geht die Luft aus. Dass die Gottesbeziehung und die Beziehung zum Bruder und zur Schwester, zum Du, Lebenselement ist, in die Gott uns hinein konstruiert hat, möchte ich einfach sagen, schöpfungsmäßig gewollt und konstruiert hat. Ob wir wollen oder nicht, das ist unser Lebenselement. Ob wir wollen oder nicht, an dem liegt alles. Und das steht im ersten Kapitel der Bibel, gleichsam wie eine Überschrift am Anfang, wie kann Leben erfüllt werden und gelingen, in einem einzigen Satz. So hat's Gott gemeint, so hat er es nicht nur gemeint, so hat er es auch gewollt, und so hat er es nicht nur gewollt, sondern so hat er es auch geschaffen. Und das ist der Rahmenbedingungen für unser Leben. Gelingende Beziehungen. Das hat für uns mit unserem Dienst nachher sehr, sehr viel zu tun, dass uns das ganz, ganz klar ist. Viele Dinge werden eine Rolle spielen, dass wir Strukturen verändern in unserem Dienst und manche Verhältnisse verändern. Aber sie bringen es eigentlich nicht wesentlich. Das Wesentliche ist, wenn die Beziehungen, in die wir hineingestellt sind, gelebt werden, heil gelebt werden. Und nun gibt Gott dem Menschen eine Gabe, diese Beziehungen zu pflegen. Diese Gabe ist die Sprache. Das nennen wir unter der Beziehung A Gebet, das Reden, und in Beziehung zu den Mitmenschen das Gespräch. Also das Reden ist die Gabe Gottes, diese Beziehung zu leben, sowohl in der Beziehungsebene A wie auch B. Wird eine wichtige Rolle spielen dann für unseren Dienst. Diese Grundvoraussetzungen macht uns die Bibel deutlich. Und dann zweitens wird ja deutlich, dass diese Gottesbeziehung zerbricht. 1. Mose 3. Ist ja ungeheuer dieser biblische komprimierte Zusammenhang, was am Anfang in den ersten beiden Kapiteln der Bibel so ganz klipp und klar Gottes eigentliches Denken über die Schöpfung ausgebreitet wird und die Bibel dann in wenigen, aber ganz deutlichen Sätzen sagt, warum das alles heute so nicht ist. Und wir sehen ja in 1. Mose 3, dass diese Gottesbeziehung zerbricht durch die Schuld des Menschen. Ich möchte an dieser Stelle immer geschwind stehen bleiben, weil der Zusammenhang nachher zum Beziehungsgefüge in unserem Dienst an dieser Stelle wichtig ist. Weil da der Herzton getroffen ist. Welche Auswirkungen hat diese zerbrochene Gottesbeziehung? Manche von Ihnen kennen das vermutlich auswendig. 1. Mose 3 gehört übrigens, das möchte ich den Jüngeren sagen, zu den Kapiteln der Bibel, die man absolut auswendig lernen müsste, weil es jeder Satz so grundlegend ist. Also Sie können ja natürlich gern dieses 1. Mose 3 geschwind aufschlagen. Was ist denn die erste Folge dieser zerbrochenen Beziehung A? Was ist denn? Da heißt es, Vers 6, 1. Mose 3, ich nehme jetzt den ersten Teil nicht, weil wir ja nicht exegesieren und so. Sie, Eva, nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon und er aß. Und jetzt, da wurden ihnen die beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Und sie hörten Gott, den Herrn, wie er im Garten ging und Adam versteckte sich mit seinem Weibe. Das sind die ersten beiden Auswirkungen. Es macht deutlich, die Schuld, das zerbrochene Verhältnis, die zerbrochene Beziehung, wirkt sich sofort auf das Verhältnis B aus. Sofort. Ich finde es eine unwahrscheinlich schöne Stelle in der Bibel. Sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und flochten Feigenblätter zusammen. In der Schöpfung heißt es noch, und sie waren nackt und schämten sich nicht. Das bedeutet, Adam und Eva konnten sich vorher unbefangen begegnen. Ganz unbefangen. Es war Shalom, es war Harmonie zwischen Adam und Eva, weil sie Harmonie mit Gott hatten. Und der Mensch lebte mit dem Du in einer totalen Harmonie. Nichts an Begierde und nichts an Störung. Und in dem Moment, wo das Verhältnis zu Gott gebrochen war, weil sie mehr haben wollten, als Gott ihnen gegeben hatte, weil sie mehr sein wollten, sein wie Gott, dieses Gift der Schlange, hatten sie dieses Denken in sich, das Habenwollen, das Gieren, und das ist ja nicht eine Sache, die nachher sich nur auf Gott bezieht, ich will von Gott mehr haben, er soll mir doch bitte mehr geben, sondern das ist dann eine Herzenshaltung, das Herz hat sich so verändert, dass es alles betrifft, grundsätzlich alles. Die Güter dieser Welt, die will ich haben, aber auch den Bruder und die Schwester, das Du, das will ich haben. Jetzt bricht die Begierde auf, die Gier. Jetzt kann ich dem anderen nicht mehr unbefangen begegnen. Jetzt ist das Verhältnis gestört. Und das spüren sie instinktiv. Shalom, die Harmonie ist zerbrochen. Und dann kommt der erste Mauerbau der Geschichte hier. Das ist der erste Mauerbau der Geschichte. Natürlich hatten sie keine Steine, aber das, was sie hatten, nahmen sie, nämlich Feigenblätter. Und dann ist zwischen Adam und Eva nicht nur ein Feigenblatt, sondern das zeigt Trennung. Nicht mehr Shalom, sondern Riss. Ein Riss geht durch. Und dann kommt die nächste Auswirkung. Jetzt können sie Gott nicht mehr ins Auge sehen und ihm nicht mehr standhalten. Jetzt ist nicht mehr das Warten auf Gott tiefe Freude, sondern Erschrecken, und sie verstecken sich. Mehr will ich jetzt an dieser Stelle nicht sagen. Wie gesagt, wir haben ja keine Exegese, sondern das Thema heißt unser Beziehungsgefüge. Aber es ist so elementar, diese Sicht der Bibel, ich fasse jetzt zusammen. Von Gott bewusst gewollt und konstruiert, dass wir in eine doppelte Beziehung hineingeschaffen sind. Das ist Leben. Und die beiden Beziehungen sind in einer innersten tiefen Wechselwirkung. Wenn die Beziehung A zu Gott kaputt geht, dann ist die Beziehung B zum Menschen sofort zerbrochen. Wenn ich nicht Ja sagen kann, Gott gegenüber in meiner Lebensführung, jetzt möchte ich es gleich übertragen, wenn ich kein ganzes Ja habe zu Gottes Führung, dann werde ich mich immer an Mitmenschen in meinem Dienst reiben. Dann werde ich immer dort, wo Gott mich hingestellt hat, auch Schwierigkeiten haben. Es überträgt sich sofort. Das wollen wir dann nachher bedenken. Deswegen diese grundsätzlichen Bemerkungen. Und die Tragik ist fast immer die, dass der Mensch in den strukturellen und mitmenschlichen Verhältnissen Veränderung will und alles einsetzt, aber nicht merkt, dass eigentlich eine nicht vorhandene heile Gottesbeziehung immer Quelle des Unfriedens ist und stiften wird. Das sind die ersten Auswirkungen. Jetzt noch eine kleine Anmerkung dazu. Gott lässt ja den Menschen, Gott sei es gedankt, nicht in diesem Dilemma. Und dann beginnt ja von 1. Mose 3 an die Geschichte, dass Gott diesem Menschen, der ihn sich versteckt und davonläuft, nachläuft, so lange, bis er ihn dort hat, wo er ihn haben will. Und das ist in Offenbarung 21 und 22, am Schluss der Bibel. Und es ist ein einziges Thema. dass Gott diese zerbrochenen Beziehungen nie und nimmer, weil sein Wesen ist unveränderlich und er will von Anfang an Heil und Leben. Das ist sein Grundwesen. Und das wird er nie aufgeben, dass er dieses Grundwesen wieder umsetzt und den Menschen dort hat. Und da dürfen wir jetzt mitarbeiten in unserem Dienst, in diesem horrenden Auftrag, der von 1. Mose 3, von diesem Zerbruch bis Offenbarung 21, 22 geschildert ist. In dieser riesigen Rettungsaktion Gottes. Und weil wir da mitarbeiten und es keine größere Würde gibt im Leben, als hier im Dienst zu sein, wissen wir natürlich für diesen Dienst die elementaren göttlichen Voraussetzungen beachten oder die göttliche Denkweise verstehen lernen. Sonst sind wir nicht im Diener Jesu, sondern sonst machen wir die Sache noch schwieriger. Statt besser machen wir es böser. Was ist also die erste Frage? Das macht deutlich die erste Frage, die Gott an den Menschen stellt. Kennen Sie auch? Adam, wo bist du? Das ist die Frage nach der Beziehung A. Weil Adam versteckt sich. Adam, wo hast du dich eigentlich hin verirrt? Adam, warum läufst du weg? Adam, du bist ja gar nicht da, wo du sein müsst, an meiner Seite. Adam, wo bist du denn eigentlich hingeraten? Und wie heißt die zweite Frage der Bibel? Wo ist dein Bruder Abel? Das ist die zweite Frage. Das ist interessant. Die beiden ersten Fragen Gottes in der Bibel betreffen genau diese Beziehungsebene. Die erste ist die Frage nach der Beziehung A, die zweite ist die Frage nach der Beziehung B. Und damit wird deutlich, dass Gott den Menschen nicht nur in diese Beziehungsebenen geschaffen hat, sondern dass er genau da sie zurückhaben will. Adam, wo bist du? Und wo ist dein Bruder? Da stimmt was nicht mehr. Da ist was kaputt gegangen. Adam, das kann doch nicht so bleiben. Gott fragt also den Menschen nach den Beziehungen. Er stellt uns nicht nur hinein, verstehen Sie, schöpfungsmäßig, sondern er fragt uns danach. Ihn interessiert das. Da hat er einen ganz besonderen Blick drauf. Und so fragen wir jetzt auch nach den Beziehungen. Weil das Gottes Frage ist, ich sagte ja, das Thema scheint sehr harmlos zu sein, aber als ich mich so ein bisschen damit beschäftigt habe, habe ich erst gemerkt, welcher Sprengstoff da drin liegt. Weil Gott nach den zerbrochenen Beziehungen fragt, uns stellt, deswegen müssen wir in unserem Dienst an Gottes Statt nach diesen Beziehungen fragen. Sie müssen uns interessieren, wir müssen sie beleuchten. Für unseren Dienst. Dienst heißt ja, wir wollen die Gedanken Gottes für diese Welt und für diese Menschen mittragen. Wir wollen Mitarbeiter sein am Reich Gottes, dass Gott ans Ziel kommt mit seinen Plänen. Und nochmal, wenn wir Mitarbeiter sein wollen im Reich Gottes, dann kann das nur gehen, dass wir auch nach den Prinzipien Gottes arbeiten. Dann müssen wir auch die Denkweisen Gottes kennen, weil wir sonst Gott im Weg stehen und nicht mit ihm arbeiten, sondern dagegen arbeiten. Und das kann noch so gut gemeint sein. So viel jetzt einfach mal zur Einleitung, also zu dem Begriff Beziehung, was das bedeutet. Er ist in der Bibel elementar die Voraussetzung für Leben. Und jetzt geht es um das Beziehungsgefüge in unserem Dienst. Und ich möchte das versuchen, in 5 Schritten, in 5 Punkten einigermaßen kurz zu beleuchten. Erstens, unsere Beziehung zu Gott, ist ja hier. Zweitens, die Beziehung zum Bruder, ist ja da auch dabei. Drittens, die Beziehungen der Menschen in unserem Dienst untereinander, also die jetzt bei uns, sei es eine Schulklasse, der Schüler untereinander, sei es eine Gemeinde, der Gemeindeglieder, der Mitarbeiter untereinander. Also die Beziehung, die unabhängig von uns gelebt wird in dem Arbeitsfeld, in dem wir stehen. Viertens die Beziehung zu sich selbst, also zu mir. Und fünftens die Beziehung zu unserem Werk, in das uns Gott hineingestellt hat. Zuerst einmal die Beziehung zu Jesus. Wenn wir eine Stellenbeschreibung in Zeitschriften, in Tageszeitungen, in Wochenzeitungen anschauen, dann merken wir, dass heute, wenn Mitarbeiter gesucht werden in irgendeinem Bereich, denken wir etwa an den Computerbereich oder leitende Persönlichkeiten für eine Firma, immer nach Schlüsselqualifikationen gefragt wird. Da heißt es, er muss teamfähig sein oder eigenständig denken und handeln können, Führungsgabe haben und so weiter. Die Schlüsselqualifikationen sind gefragt, damit man eine Aufgabe richtig erfüllt. Es sind weniger heute die Zeugnisse gefragt. Und ich hatte bei uns an der Freien Evangelischen Schule in Reutlingen in der Regel jährlich die Verantwortlichen der Berufsfelder in Reutlingen, der Handwerkskammer und so weiter, an der Schule, der Ausbilder, einfach um mit ihnen ein Gespräch zu führen, was ist dran? Was brauchen Schüler heute für ihren Berufsalltag, damit wir in der Schule richtig ausbilden? Und das hat sich im Laufe der Jahre deutlich gewandelt. Denken Sie nur an den PC-Bereich. Da braucht man ganz andere Fähigkeiten als früher. Ich will das ein bisschen spaßig anmerken, aber so zwischendrin darf man ja so mal eine kleine Anekdote erzählen, die trotzdem vieles beleuchtet. Als ich in die Schule gekommen bin als Erstklässler, so kleiner Pimpf, 1950 war das, da war das Ideal eines Schülers, dass er morgens kam, sich in seine Bank setzte, waren noch die festen Bänke, seinen Schnabel hielt, ruhig war, höchstens, wenn man ihn gefragt hat, was sagte und dann wieder heimging. Ich hatte eine Lehrerin in der Grundschule im ersten Schuljahr, die war damals ganz neu, also keine alte Lehrerin, eine junge Lehrerin, neu in ihrem Beruf. Die hat von uns verlangt, dass wir alle vorne so sitzen. Wenn sie rausging, mussten wir alle so sitzen. Und wehe, wenn einer den Finger mal runternahm, da ging aber ein Donnerwetter ab. Ja, ganz klar. Mund halten. Schlüsselqualifikation für einen Schüler, Mund halten. Ruhig sein, ja. Wir lachen. Es war so. Später, als ich dann Schulleiter war, gab es einmal eine Untersuchung vom Ministerium für Kultus und Sport über die Anzahl und die Arten von verhaltensauffälligen Schülern. Mussten wir, wie so das üblich ist, eine Statistik ausfüllen, wie viele Schüler sind verhaltensauffällig. Und dann gab es ein paar Kategorien, die wurden beschrieben. Unter anderem natürlich der typisch aggressive Schüler, der morgens seine Fäuste schon trainiert an anderen Mitschülern und so. Und dann kam eine Rubrik, ein Schüler, der morgens kommt, sich in die, sozusagen ins Klassenzimmer setzt, mit dabei ist, sich nicht rührt und ruhig ist, höchstens, wenn man ihn fragt, was sagt, verhaltensgestört. Echt? Also was eine Generation oder, ja, starke Generation vorher ideal war, war jetzt völlig verändert. So ist es in manchen Bereichen. Die Qualifikationen, die Anforderungen ändern sich. So, wenn jetzt Jesus eine Stellenbeschreibung aufgeben würde, Mitarbeiter gesucht in meinem Reich, es geht ja um unseren Dienst, Beziehungsgefüge in unserem Dienst. Er will Menschen in den Dienst stellen. Jetzt gibt er eine Annose auf. Wie sieht die Annose auf? Wie sieht sie aus? Was meinen Sie? Was ist die Schlüsselqualifikation, die Jesus formuliert? Weiter? Ja, weiter? Ja, weiter? Ja? Nun sind alle Antworten eigentlich richtig. Das ist schon gut so. Und doch macht es Jesus noch viel einfacher. Er hat in der Tat eine Frage formuliert. Eine einzige Frage. Eine Frage stellt er nur für seinen Dienst. Und wenn die beantwortet ist, stellt er ein. Hast du mich lieb? Ja? Johannes 21, Vers 15 bis 17. Jesus fragt, wenn er in seinen Dienst ruft, eigentlich nur eine einzige Sache ab. Hast du mich lieb? Und darin ist das andere enthalten, was sie gesagt haben. Selbstverleugnung, Gehorsam und so. Weil das die Folge der Liebe dann sein wird. Das ist die einzige Schlüsselqualifikation, die ein Mitarbeiter braucht, und zwar in jedem Dienst, egal wo wir stehen. So, wir sind im Beziehungsgefüge in unserem Dienst. Nummer eins, unsere Beziehung zu Jesus. Sie ist so elementar, aber auch so einfach, dass es jeder verstehen kann. Er fragt nicht nach der Schulbildung, er fragt nicht nach Lebenserfahrungen erstlich, er fragt nicht nach Mann und Frau, nicht nach dem Alter erstlich, er fragt nach der Liebe. Und das ist für jeden Menschen gleich leicht oder gleich schwer. Wenn er nach der Begabung fragen würde, oder danach weiß ich, wären wir ja unterschiedlich. Dann wären das Benachteiligungen einiger, die nicht so viel mitbekommen haben. Gott wählt einen Weg, der für alle gleich ist. Die Liebe. Deswegen können Kinder, denen Gott eine Liebe ins Herz schenkt zu Jesus, voll in seinem Dienst stehen und wirken. Jetzt möchte ich erinnern an dieser Stelle, neben dieser angesagten Stelle in Johannes 21, an Offenbarung 2, da wird es noch einmal verdeutlicht. Sendschreiben an Ephesus. An mehreren Stellen in der Bibel wird das deutlich, aber es soll an diesen beiden Stellen eigentlich klar werden. Das ist dieses bekannte Sendschreiben an Ephesus. Ich lese nur Vers 2 bis 4. Ich kenne deine Werke und deine Mühsal und deine Geduld und weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sagen, sie seien Apostel und sind's nicht, und hast sie als Lügner befunden. Und hast Geduld und hast um meines Namens willen die Last getragen und bist nicht müde geworden. Wenn wir das einmal an uns vorbeiziehen lassen, das ist ungeheuer. In Ephesus, das war schon gewaltig. Es ist übrigens vorausgesagt in Apostelgeschichte 20, da sagt Paulus zu den Ältesten von Ephesus in Milet beim Abschied, damals auf der Missionsreise, ich weiß, dass kommen wird. Und dann zählt er das auf und das kommt. Und sie halten dem Stand. Der Verfolgung halten sie Stand, dem Bösen und so weiter. Und wenn man hier abbrechen würde, und das muss man jetzt einfach heute sagen, in einer Zeit, wo man immer schaut, wo gibt es gute, lebendige Gemeinden? Wo ist modellhaft etwas, was man anschauen kann und sagen, das schaut mal hin. Dann hätte man damals gesagt, schaut nach Ephesus. Das ist die Gemeinde, wie man sie will. Da ist alles da. Ist das eine stabile Gemeinde? Und dann kommt eben dieser vierte Satz. Aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. Die Frage, hast du mich lieb, wird von Ephesus nicht mehr eindeutig beantwortet. Das Schweigen. Weil sie vielleicht so arg beschäftigt sind mit viel Gutem, dass die Beziehungsebene zu Gott plötzlich verloren geht. Und dann wird's noch härter, indem er sagt, so denke nun daran, wovon du abgefallen bist und tue Buße, wenn nicht, so werde ich den Leuchter wegstoßen. Das heißt, wenn diese Beziehungsebene nicht wieder in Ordnung kommt, dann kannst du gerade alles vergessen. Dann wird die Leuchter weggestellt, da wird es zapfenduster. Ist nichts mehr da. Das ist also diese Nahtstelle im Ersten in unserem Beziehungsgefüge. Ich muss sagen, ich bin so arg froh. Ich kann es gar nicht anders formulieren. Ich bin unheimlich fröhlich und dankbar, dass Gott nur das will und auf das Wert legt. Gott will nicht zuerst unsere Arbeit, sondern unser Herz. Gott will nicht zuerst unser Tun, sondern unsere Liebe. Und ich bin nochmals so dankbar, weil wir doch von Gott her nie in einen Leistungsdruck kommen und in einen Zwang. Und eins der vorherrschenden Themen der Mitarbeiter heute im Reich Gottes ist Stress. Es ist so. Ausgebrannt, ausgepowert. Burnout, Sie kennen das. Das ist geheim das Thema im Reich Gottes. Es ist erschreckend, dass es so ist. Aber es ist in jedem Werk, das ich einigermaßen kenne. Weil wir uns nicht täuschen dürfen, dass der Zeitgeist immer auch in die Gemeinde Jesu hereinschlägt und mitwirkt. Und der Geist unserer Zeit heißt Leistung. Hast du was, dann bist du was. Zeig, was du kannst, dann. Und es ist in der christlichen Gemeinde heute ein ganz enormer Leistungsdruck entstanden, indem man immer unter dem Stichwort Gemeindeaufbau und weiß ich, das eins nach dem anderen ankurbelt, um deutlich zu machen, wie denn nun Erweckung möglich ist. Man produziert einen selbstgemachten Leistungsdruck, dass wir uns recht verstehen. Erweckung ist wichtig. Aber jetzt kommt es darauf an, nach was Jesus zuerst fragt. Ich bin so dankbar, dass uns Jesus an keiner einzigen Stelle unter Druck setzt. An einer anderen Stelle wird es beschrieben mit Treue. Nun sucht man nicht mehr am Haushalter, als dass er treu erfunden werde. Aber Treue ist eine Auswirkung der Liebe zu Jesus. Ich bleibe dran, echte Liebe hat Treue in sich. Und als die Jünger zurückkommen in Matthäus 10 und Lukas 10, kann man es nachlesen, und Erfolgsmeldung bringen, Herr, es sind uns sogar die bösen Geister untertan, dann sagt er, darüber freut euch nicht. Freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Das ist eigentlich nichts anderes wie hier. Freut euch nicht, das ist doch nichts Entscheidendes, ob ihr Erfolgsmeldungen habt. Das ist's nicht. Sondern eure Namen im Himmel geschrieben. Jetzt die Beziehung zu Gott ist in Ordnung. Gott sagt ja. Im Himmel freut man sich über euch. Eure Gottesbeziehung ist in Ordnung. Also, das ist zunächst einmal das Erste. Und ich möchte das einfach auch nochmal so sagen. Wer diesen Ton immer wieder hört, der wird ungeheuer gelassen und der wird befreit in seinem Dienst. Der kann sich seines Dienstes freuen, auch wenn er genügend Arbeit hat, sodass man das manchmal nicht ganz auf die Reihe kriegt, ich weiß das. Aber man hat trotzdem eine Freude an der Sache, weil man spürt, ich darf einfach diesem Herrn dienen und mich seiner freuen. Noch eine Stelle dazu, Epheser 4, 15, lasset uns wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Das ist eine andere Stelle, die das nochmal deutlich macht. Es geht immer um diese Gottesbeziehung, um diese Beziehung zu Jesus mit dem Stichwort Liebe. Dazu gehört, das will ich jetzt nicht breit ausführen, Beziehung zu Jesus leben, die Liebe, aus dem Wort leben, weil ich immer wieder die Korrektur brauche, das heißt aus dem Gebet leben zweitens, damit ich empfange und habe, denn die Liebe haben wir nicht in uns, sondern sie muss in unser Herz ausgegossen werden, empfangend. Das heißt drittens aus der Vergebung leben, denn jeder wird schuldig. Und das heißt viertens von der Hoffnung leben. Ich weiß, dass alles auf diesen grandiosen Sieg Jesu zugeht. Und deshalb kann ich auch in vielem gelassen sein. Das jetzt als erster Punkt der Beziehungsgefüge. Das ist das, was natürlich hier schon da ist und selbstverständlich dazugehört, weil es Gottes Grundprinzip ist. Zweitens, die Beziehung zum Nächsten. Die zweite Frage war, wie gesagt, von Gott nach dem Bruder. Wo ist dein Bruder Abel? Die gilt nicht nur allgemein, sondern sie gilt erst recht für Menschen, die im Dienst Jesu stehen, denn es geht ja darum, dass wir Menschen suchen zu gewinnen. Und jetzt muss man diese Beziehungsebene in einer besonderen Weise pflegen. Also ich erlebe es ja immer wieder, wenn bei uns in unserem Gemeinschaftsverband Mitarbeiter neu beginnen. Verständlich, auch irgendwo schön, mit Elan fängt man an. Man hat gute Vorsätze. Und wenn man von der Bibelschule in Ausbildung kommt, erst recht. Ist ja richtig. Und mancher sieht die Arbeit und denkt, jetzt packen wir an. Und mancher sieht die Nöte und denkt, da will ich mithelfen. Nochmal, das ist ja alles gut und richtig. Ich schreibe aber seit einiger Zeit allen meinen neuen Mitarbeitern am Anfang einen Brief. Aus Erfahrungen heraus. Und schreibe ihnen, bitte im ersten Jahr überhaupt nichts ändern, sondern nur wahrnehmen, was da ist, kennenlernen, Vertrauen aufbauen, Beziehungen aufbauen. Und nicht gleich erst alles rumrühren. Das mache ich so. Aus der tiefen Not heraus, dass beim besten Wollen durch dieses aktive Hinein sich stürzen, viele Beziehungen zerbrochen sind oder schon gar nicht entstehen konnten. Also ich hoffe, Sie verstehen mich recht. Das scheint sehr extrem zu sein. Selbstverständlich arbeiten die. Und im Einzelgespräch werden wir selbstverständlich ermutigt und sagen, pack mal da an. Das ist ja klar. Man hat ja Dienstgespräche. Aber die Grundlinie ist klar. Es geht jetzt um das Beziehungsgefüge zum Nächsten. Wenn ein Mitarbeiter, es geht ja um unser Dienst, Beziehungsgefüge im Dienst, in eine Arbeit kommt, dann muss er zuerst schauen, dass er zu denen, mit denen er arbeiten will, mit den anderen Mitarbeitern eine gute Beziehung aufbaut. Das ist das Allererste, Vertrauen gewinnt. Und deswegen ist das Erste, was er tun muss, dass er nichts tut, was jetzt irgendwo gleich Veränderung hervorruft, sondern jede Veränderung, die er hervorruft, ruft bei einigen Leuten Begeisterung hervor und bei anderen Ablehnung. Und dann spaltet er, verstehen Sie, was ich meine? Dann gewinnt er nicht alle Mitarbeiter, sondern er spaltet, ob er will oder nicht. Und zwar an einer zweitrangigen Frage. Es kann sein, dass man manchmal spalten muss, wenn es um die Wahrheitsfrage geht, dass es gar nicht anders geht, als dass Scheidungen kommen. Aber doch nicht an einer zweitrangigen Frage, ob ich die Gemeinschaftsstunde auf den Abend verlege oder nicht und so weiter. Und dann irgendetwas über den Tisch ziehe. Also, zuallererst einfach Vertrauen gewinnen. Besuche machen und zuhören. Zuhören. Fragen. Ganz schlichte Fragen stellen. Nach dem Beruf, nach der Familie, nach dem Ergehen. Es war für mich ein bisschen ein Schlüsselerlebnis, als ich meinen Dienst bei den APIs begann und so einzelne Leute besuchte. Und da traf ich gleich am Anfang einen Bauer an, der war gerade im Stall. Ja, natürlich bin ich zu ihm im Stall gegangen. War für mich natürlich kein Problem als Bauernsohn, nicht. Deswegen habe ich auch gar nichts viel gewichtet. Dann sagt er nachher, das ist aber was, das ist mir noch nie passiert. Dass wenn der Vorsitzende kommt, ein hoher Herr, dass man nicht warten muss im Zimmer, sondern dass er in den Stall kommt und wir uns im Stall miteinander unterhalten. Verstehen Sie, das war eine ganz kleine Sache. Ich habe den Menschen total gewonnen durch das. Total. Also das muss man jetzt einfach übertragen auf verschiedene Ebenen, dass wir Vertrauen gewinnen und dann fangen die von allein an zu reden. Und wenn man so zu den Mitarbeitern und zu den Leuten, an die man gewissen ist, Vertrauen aufbaut, dann kann man gelegentlich die Frage stellen, das muss nicht genau nach einem Jahr sein, aber auf jeden Fall erst, wenn das andere gepflegt wurde. Habt ihr auch schon mal drüber nachgedacht? Über die Zeit der Gemeinschaftsstunde? Habt ihr euch schon mal da Gedanken gemacht? Oder habt ihr euch auch Gedanken gemacht, dass ihr eigentlich immer nur Choräle singt in eurer Gemeinschaftsstunde und dass es heute doch viele schöne, neue, erweckliche Lieder gibt? Habt ihr das schon mal überlegt, ob man die auch manchmal ein anderes Lied singt? Und so weiter, Sie verstehen. Jetzt kommt eine Frage, und das ist das Zweite. Beziehungsgefüge wird nicht gefördert, wenn ich dirigiere und den Marsch vorgebe. Und das kann noch so gut gemeint sein. Beziehungsgefüge im Dienst, es geht jetzt um die sensible Geschichte des Miteinanders von Mitarbeitern, zum Du, wird gefördert, indem ich A, das haben wir gesagt, oder erstens Vertrauen gewinne, zuhöre, zweitens Fragen stelle. Meinst du nicht? dass das schlimm ist, wenn so eine Stadt wie Nineveh untergeht? Und dann ist ein dritter Punkt wichtig, dass dieses Vertrauen besonders zu den engsten Mitarbeitern aufgebaut wird. In der Unternehmensphilosophie heute, in Großbetrieben, ist es eindeutig, dass der Chef für die Elitetruppe, für die engsten Mitarbeiter, für die leitenden Mitarbeiter zuständig ist. Dass er für sie ein besonderes Augenmerk haben muss und sich nicht um 1000 Dinge kümmert. Und wenn er mit ihnen ein gutes Verhältnis hat, dann werden die die anderen Fragen regeln und dann schon zu ihm kommen. Das heißt also, im Dienst ist es ganz wichtig in der Frage der Beziehung zum Nächsten, dass ich mich auch nicht übernehme, ich kann nicht, das will ich jetzt gleich sagen, zu allen Menschen in meinem Arbeitsfeld gleiche Beziehungen aufbauen, das kann ich nicht. Man darf sich nicht überfordern, sondern man muss sehen, welche Menschen sind besonders wichtig, dass ich zu ihnen Beziehungen habe. Und das heißt zu den engsten Mitarbeitern. Wenn man ein leitendes Amt hat, heißt es zu den anderen leitenden Mitarbeitern. Wenn sie Gemeindediakonen sind, dann heißt es zu den entscheidenden Mitarbeitern der Gemeinde, Kindergottesdiensthelfer, Chorleiter und so weiter. Also sozusagen zu der verantwortlichen Seite. Und ja, nicht an Beziehungen aufbauen zu einzelnen Leuten, mit denen man sympathisch besonders gut kann. Und dann ist es ach so schön und warm und man trinkt Kaffee miteinander und man hat den Eindruck, ich bin voll integriert in der Gemeinde. Man hat den Eindruck, das läuft doch. Verstehen Sie, weil ich ja gute Beziehungen habe. Aber ich habe gute Beziehungen zu Einzelnen in der Gemeinde, nicht zu den entscheidenden Leuten. Und dann kann es, wenn es eine Krise gibt, in der Tat was auseinanderbrechen. Da müssen wir darauf achten, dass wir nicht einzelne Leute bevorzugen und herausnehmen, weil sonst leicht auch eine Missstimmung aufstehen kann. Und sie merken es nicht mal, weil sie ja alles Beste wollen. Wir sind zunächst gewiesen an die entscheidenden Mitarbeiter. Mir ist das hochinteressant. Vor einiger Zeit bin ich wieder in meinem Nehemia-Buch gewesen und in Nehemia 8 wird ja geschildert, wie die geistliche Erneuerung dieses Volkes geschieht. Und da heißt es in Nehemia 8, in den ersten 10 Versen, dass das Buch des Gesetzes dem ganzen Volk verkündigt wird. Allen, klar. Aber dann heißt es, und am zweiten Tag versammelten sich die Häupter der Sippen. Das ist in Nehemia 8, 13. Am zweiten Tag versammelten sich die Häupter, also nur die Bosse, die Chefs, die Verantwortlichen, der Sippen des ganzen Volks und die Priester, die hatten Leitungsverantwortung und die Leviten bei Esra, damit er sie in den Worten des Gesetzes unterrichtete. Zunächst bekommt selbstverständlich das ganze Volk das Wort Gottes, aber jetzt müssen die entscheidenden Leute noch einen Spezialunterricht bekommen. Sie bekommen jetzt vom Esra noch eine besondere Schulung, das heißt Esra widmet sich denen noch mehr wie den anderen. Er wendet sich ihnen noch mehr zu. Und so weiß er, dass das dann im Reich Gottes, im Volk weitergehen kann. Über das muss man nachdenken. Ich hoffe, Sie verstehen mich recht. Es geht nicht darum, dass wir Menschen übersehen. Es ist wichtig und manchmal hat man mit dem Menschen einen besonderen Auftrag und an jenem und hier und dort. Aber an den leitenden Mitarbeitern oder den engen Mitarbeitern haben sie automatisch die Aufgabe einer guten Beziehung. Egal, ob er sympathisch ist oder nicht und egal, ob das sich jetzt aufdrängt oder nicht. Das ist vom Amt her wichtig, dieses Beziehungsgefüge zu beachten. Denn nur in diesem Miteinander kann nachher auch eine Gemeinsamkeit entstehen. Es ist mir auch erst im Laufe der Zeit wirklich aufgegangen, muss ich wirklich sagen, weil man denkt, mit dem läuft's ja und so, das läuft von selber. Was ich nicht in der Beziehungsebene pflege, läuft nicht von selber. Vielleicht müsste man auch darüber nachdenken, dass es Jesus im Prinzip auch so gemacht hat. Er hat sich zunächst dem ganzen Volk zugewandt und gepredigt. Er lehrte das Volk. Dann hat er eine besondere Hingabe gehabt, ein Augenmerk auf die Nachfolger allgemein. die mit bei ihm waren. Das waren immer wieder größere Anzahl. Und dann hat er 12 herausgewählt. Denen hat er mehr Zeit gegeben, deutlich mehr. Mit denen war er Tag und Nacht unterwegs. Mit denen hat er die intensive Beziehung gepflegt, weil er wusste, die werden sein. Und dann hat er von den 12 noch einmal 3 herausgenommen, wo er, das darf ich mal sagen, seine leitenden Mitarbeiter, wo er wusste, die brauchen noch manche zusätzliche Lektionen. Berg der Verklärung, Auferweckung des ihres Töchterlein und so weiter. Und von den 3 war noch mal einer, der im nächsten stand, der Johannes. Muss man drüber nachdenken. Jesus hat nicht einfach so mit, verstehen Sie, so pauschal irgendwo sich um die Leute gekümmert und da mal und dort. Wer das macht, kommt in eine Riesenhektik. Weil er es gar nicht packt, allen gerecht zu werden. Sondern Dienst heißt, ich muss auch schauen, wo liegt meine eigentliche Aufgabe. Nochmal, jetzt mache ich es umgekehrt. Jesus hatte einen Jünger der ganz besonderen Nähe, der Johannes. Dann hat er seine 3, denen vertraute er Geheimnisse an, die die anderen noch nicht verstehen konnten. Und dann hat er seine 12 und um die hat er sich eng bemüht. Und die anderen hat er im Auge. Aber das war punktuell. Also diese Frage der engen Beziehung zu den Mitarbeitern ist schon sehr wichtig. Ich will noch ein paar Anmerkungen dazu machen zum zweiten Punkt, der Beziehungsebene zum Nächsten. Das ist einmal die Beziehung zu den Vorgesetzten, gehört auch zu den Nächsten dazu. Jeder, der in einem Dienst ist, hat, wir sind ja, ich muss das nur so schön nochmal sagen, wir sind ja in der Ebene B zum Mitmenschen. Jetzt ging es um zunächst einmal die Mitarbeiter insgesamt Vertrauen aufbauen, dann ging es um die leitenden Mitarbeiter, Vorgesetzte. Da liegt eigentlich auch nie vieles im Argen, so in unseren Werken und Verbänden. Entweder ist man zu locker und zu leger oder zu distanziert. Es gibt eine falsche Unterwürfigkeit den Vorgesetzten gegenüber, die es nicht biblisch begründet ist. So. Immer sofort Ja sagen und so weiter. Aber es gibt viel mehr heute in diesem Bereich eine zu große Kumpelhaftigkeit und vor allem eine zu starke Kritiksucht. Ich möchte das einfach mal so anschneiden. Über das müssen Sie dann ganz konkret mal nachdenken. Scheint eine Frage, die man selten anspricht. Aber sie gehört jetzt ganz zentral zu unserem Thema. Denn wenn das Verhältnis zum Vorgesetzten, egal wer das bei Ihnen dann ist, nicht in Ordnung ist oder da Spannungen sind, leidet das Ganze auch. Und wenn Sie selber Vorgesetzter sind, dann hat man die umgekehrte Aufgabe, das sorgfältig zu sehen. Ich will bloß ein paar kleine Notizen machen zu Bibelstellen. 1. Thessalonicher 5, Vers 12. 1. Thessalonicher 5, Vers 12. Wir bitten euch aber, liebe Brüder, erkennt an, die an euch arbeiten und euch vorstehen in dem Herrn und euch ermahnen. Also eure Verantwortlichen. Habt sie umso lieber um ihres Werkes willen. Nicht kritisiert sie, sie haben sie also nötig. Weil Leitung ein hohes Maß an Verantwortung hat, ist es Mitarbeitern in einem Beziehungsgefüge absolut geboten, dass er diese Leitung mitträgt, indem er zum Frieden beiträgt, und in der Fürbitte einsteht. Denn wenn das gut ist, dann ist das ganze Werk in einem guten Zustand. Und da gibt es jetzt ganz viele Stellen, die das untermauern. 1. Timotheus 5, Vers 19. Gegen einen Ältesten nimm keine Klage an, ohne 2 oder 3 Zeugen. wenn man das biblisch wahrnehmen würde. Keine Klage an, das heißt, nicht mit anderen rumkritisieren, sondern das musst du erst klar belegen, bevor man diese Dinge bespricht. Und dann kommt Matthäus 18 dazu, dass wenn irgendetwas ist, man es erst direkt beredet. Es ist heute in christlichen Gemeinden und Gruppen eine große Not um die Kritiksucht. Und das Schlimme ist, ich muss es schon sagen, dass man solche Dinge auch öffentlich austrägt. Nicht nur über Idea, aber da auch. Ja, da wird, ohne dass man miteinander gesprochen hat, irgendetwas formuliert, das ist gegen jede biblische Grundlinie. Und das schadet allen, dem ganzen Werk und anderen auch. Ich will eine andere Stelle noch nennen, der Paulus. In der Apostelgeschichte steht ja, bevor er nach Rom geht, vor dem hohen Priester. Und der hohe Priester, der sagt, als der Paulus sein Bekenntnis dort ablegt, man soll ihm auf den Mund schlagen. Und dann wird der Paulus gerät in Rage und sagt, du getünchte Wand. Und dann sagt einer, der daneben steht, schämst du dich nicht, dem hohen Priester das so zu sagen? Und dann sagt Paulus, ich wusste nicht, dass es der hohe Priester ist. Du sollst dem Ältesten deines Volkes nicht fluchen. Der Paulus entschuldigt sich, weil er merkt, der ist der hohe Priester, der hat Verantwortung und er bekommt deshalb Ehre und Autorität. Ob er sie, verstehen Sie, richtig gebraucht, das muss er vor Gott verantworten. Aber der Paulus muss verantworten, dass er mit seinem hohen Priester geistlich umgeht. Es gibt noch mehrere Stellen, das soll jetzt nur ein Teil sein, aber es hängt etwas dran am Beziehungsgefüge zum Nächsten, dass wir diese sensible Stelle besser achten. Wie gesagt, nicht falsch unterwürfig. Wenn etwas da ist, worunter wir leiden, wenn etwas da ist, wo wir meinen, das kann so nicht sein, dann ist der biblisch gewiesene Weg, und das ist jetzt Matthäus 18, und das ist der letzte Punkt, oder auf den ich hier noch hinweisen möchte, die Frage, wenn es Spannungen gibt unter Menschen und Mitarbeitern, heißt immer, dass diese Spannung zunächst einmal nicht an die Öffentlichkeit gehört, sondern ins direkte Gespräch. Geh du zuvor hin und rede mit deinem Bruder allein. Hört er dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Hört er dich nicht, jetzt kommt die nächste Stufe, so nimm 2 oder 3 Zeugen zu dir. Hört er die nicht, sag es der Gemeinde. Heute wird fast immer der letzte Punkt zuerst gemacht. Wenn irgendetwas nicht ist, dann geht man sofort an die Öffentlichkeit. Und je dramatischer, desto besser scheinbar. Es kann gar nicht sein, dass diese Dinge heil wirken, wenn man den unbiblischen Weg geht. Beziehung zum Nächsten heißt nicht nur, dass sie wichtig sind, sondern ich muss sie dann auch vom biblischen Weg her ordnen. Denn Tatsache ist natürlich, dass an dieser Stelle besonders viel Not ist. Sie werden es nirgends antreffen, dass es nicht Spannungsfelder unter Menschen gibt. Und an dieser Stelle muss man immer arbeiten. Einen zweifachen Rat zum Schluss noch zu dem Punkt. 2 Bibeltexte dazu. Fange die kleinen Füchse, die die Weinberge verderben, steht in den Sprüchen Salomos. Das heißt, habt Acht, wo sich kleine Dinge reinschieben, die eine Dissonanz bringen. Auf die kleinen Dinge muss man achten. Denkt man oft, so schlimm ist das nicht. Und dann kommt das Nächste dazu und wieder das Nächste. Und am Schluss ist dann etwas aufgehäuft und das fängt dann plötzlich an, einen zu erschlagen. Fange die kleinen Füchse. Die sind meistens schnell geklärt. Und die zweite, lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Das heißt, die Dinge nicht liegen lassen, sondern sofort bereinigen, so schnell es geht. Denn sie haben ein Gefälle. Und das Gefälle ist das, dass es zunächst einmal im Unterbewusstsein verschwindet und man es verdrängt, aber es ist nicht gelöst. So viel jetzt zum zweiten Punkt, die Beziehung zum Nächsten. Ja, Ja, das ist ganz genau. Wir haben gesagt, dass wir zwischendurch eine Pause machen. Das wäre jetzt, glaube ich, gut. Erstens sind die anderen Punkte kürzer, nicht weil sie weniger wichtig sind, aber weil manches gesagt worden ist. Und zum Zweiten ist es gut zum Zuhören. Also, Viertelstunde oder wie? Fünf? Kleine und nachher. Gut.